Amen. Nehmt da gerne Platz. Vielen, vielen Dank an das Team. So gut mit euch. Gott zu preisen. Vielen Dank, Thea. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Einladungskarte bekommen habt, wie ich sie euch hier mitgebracht habe, zum Start unserer neuen Predigtreihe. Mal sehen. Genau. Hat schon mal jemand so eine Einladungskarte gekriegt? Glaub nicht. Ja, doch, da. Nee, das war bloß so ein Ausrenker. Okay. Das ist Happy Passover. Das wird tatsächlich gefeiert wie bei uns. Happy Eastern. Da gibt es dann schon Karten, ne? Fröhliche Ostern oder so. Und das gibt es bei den Juden auch. Und Ostern und Passa ist ja von der Sinnbedeutung her sehr, sehr nah beieinander. Eigentlich ist das die Entsprechung des Abendmahl, was wir feiern, das, was Christus getan hat, ist die Entsprechung des Passamahls. Und was mir besonders gut gefällt hier an dieser Einladungskarte ist, dass hier vier Kelche abgebildet sind, die ich euch noch vorstellen möchte. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal an einer Sederfeier teilgenommen hat. Ja, da sind einige, ja, so richtig gute Christen haben das bestimmt schon mal gemacht, ja. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Eine Sederfeier, das ist quasi so die, ja, man könnte sagen mal die Passafeier der Juden. Und die erinnern sich bei dieser Passafeier an den Auszug aus Ägypten, ich erkläre es gleich nochmal, und haben dann hier vier Kelche, die sie liturgisch sozusagen trinken. Und diese vier Kelche, die bedeuten eigentlich nichts anderes. Wir haben hier nochmal in der nächsten Folie diese vier Begriffe, die das zum Ausdruck bringen sollen. Diese vier Kelche haben die Bedeutung, das Passafest zu beschreiben in seiner ganzen Fülle. Man könnte auch sagen, das volle Evangelium. Ja? Also nicht nur so ein Kelch, Erlösung, sondern da steckt noch viel mehr drin. Und wer so eine Sederfeier mal mitgemacht hat, der weiß, dass man mit dem ersten Kelch beginnt. Im Laufe des Abends werden vier Kelche getrunken. Es gibt noch auch einen fünften Kelch, das ist der Kelch des Elia. Das ist relativ lustig, weil der Jüngste aus der Familie, der Junge meistens oder das Mädchen, die müssen dann zur Haustür laufen, die Haustür aufmachen, falls Elia da ist, ne? Dann kann er reinkommen. Und das ist quasi das Zeichen, dass die Juden noch auf den Messias warten. Da spielt die Elia ja eine ganz große Rolle. Der Kelch wird nicht getrunken, aber die vier Kelche. Und natürlich ist es eine fröhliche Feier. Karfreitag ist bei uns ein bisschen eine traurige Feier. Aber wer im englischsprachigen Raum unterwegs ist, der kennt auch den Begriff Good Friday. Good Friday. Deutschland haben wir Karfreitag, ist der traurige Freitag, ist ein stiller Feiertag, man darf nicht tanzen, es gibt keine laute Musik und so, weil man eben so ja, traurig ist, dass Jesus gestorben ist. Aber es ist auch eine gute Nachricht, weil er ist für unsere Sünden gestorben und das wird hier gefeiert und dann wird der erste Kelch eingegossen und die Frage wird in die Runde gestellt, ist Gott zu uns so gut? Und dann rufen alle natürlich, nein, noch viel mehr gut. Also mehr, okay? Wollen wir mal gemeinsam probieren? Ich frage also, ist das alles, was Gott uns geben möchte?
Nein, noch viel mehr.
Noch viel mehr, okay, ich gieße nach. Ist das alles, was Gott uns geben möchte?
Nein,
noch viel mehr. Noch viel mehr, okay. Ist das, was Gott uns geben möchte? Okay, come on. Yeah, und jetzt läuft der ganze Becher hier über. Und das soll zum Ausdruck bringen, dass das, was Gott für uns vorbereitet hat, überschwänglich ist. Ist das gut? Der erste Kelch, also du musst gleich mal ein bisschen abtrinken hier, Achtung. Ja, schon besser so. Der wird also eingegossen. Und ich lese euch mal den Text, den die Juden bei dieser Feier lesen. Und den finden wir im 2. Mose Kapitel 6. Da schauen wir mal kurz rein. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr. Ich will euch herausführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch befreien aus ihrer Knechtschaft. Ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm. Und durch große Gerichte will ich euch annehmen als mein Volk und will euer Gott sein. Das ist die Ankündigung, mit der Mose damals zu den Israeliten gegangen ist, nachdem sie Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte lang als Sklaven in Ägypten leben mussten. Ich habe euch mal so eine Darstellung mitgebracht, wie damals so Sklaverei in Ägypten aussah. Das ist eine Darstellung, wie Tausende von nubischen Frauen in die Versklavung getrieben werden, mit Stöcken und so weiter. Das war keine lustige Angelegenheit. Und die Israeliten waren eben auch versklavt, mussten harte Arbeit, Frondienste leisten. Und dann haben die natürlich zu Gott geschrien: Gott, erlöse uns. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wenn es dich gibt, erlöse uns. So riefen sie alle jahrelang, jahrzehntelang. Und irgendwann mal ist jemand gekommen, nämlich Mose. Und hat ihnen genau dieses Wort gebracht. Der Herr hat mich gesandt, darum sage zu den Israeliten, ich bin der Herr, ich will euch rausführen. Super, let my people go. Ne? Ich will euch rausführen. Aber er geht eben weiter und sagt, ich will euch auch befreien. Und ich will euch erlösen und ich will euch annehmen. Wow, da steckt so viel mehr drin als nur Freiheit. Und dieses ganze Paket der Erlösung, wie sie hier dargestellt wird, ist das, was Jesus uns gebracht hat. Das volle Evangelium, so Full Gospel, ja, könnte man sagen. Und Jesus hat diese Feier an seinem letzten Lebenstag mit seinen Jüngern gefeiert und er hat diese vier Kelche getrunken. Und irgendwann mal hat er einen Kelch genommen von diesen vier Kelchen. Vielleicht hat er auch den Kelch des Elia genommen, als Zeichen, dass jetzt was Besonderes passiert. Und hat gesagt, diesen Kelch verteilt alle unter euch, denn in diesem Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Er sagt quasi, ich bin jetzt das Opferlamm, was für euch dahingegeben wird. Denn die Israeliten, die sind nur deswegen rausgekommen aus Ägypten, weil Gott 10 Plagen geschickt hat. Der Pharao wollte sie natürlich nicht gehen lassen, waren billige Arbeitskräfte. Aber nach den schrecklichen 10 Gerichten hat er nachher keine andere Wahl mehr gehabt. Und die letzte Plage war die schlimmste Plage. Da sind nämlich alle Erstgeborenen in Ägypten gestorben. Auch der erstgeborene Sohn des Pharao. Dann hat sie ihm gereicht. Nur bei den Juden ist keiner gestorben, weil sie vorher das Passahlamm geschlachtet haben und haben das Blut über ihre Türpfosten gestrichen. So ist der Todesengel an ihren Häusern vorbeigegangen. Und jetzt sagt Jesus, ich bin dieses Passahlamm. In meinem Blut ist der neue Bund. Wenn also das Blut Jesu über unserem Leben steht, dann geht der Todesengel, der Gerichtsengel an uns vorbei und wir dürfen das volle Heil in Christus genießen. Ist das gut? Das ist so der Zusammenhang und ich möchte gerne in den nächsten Wochen mit euch mal diese vier Kelche genauer anschauen, damit wir verstehen, was Jesus uns alles gebracht hat. Meistens denken wir, am Kreuz gestorben für unsere Sünden, das war's. Das stimmt, aber in diesem Paket steckt so viel mehr. Und das zeigt uns hier dieser Text, die vier Kelche. Erstens, fass nochmal zusammen, er will dich rausführen und gleichzeitig reinführen. Das ist der erste Punkt, rausführen und reinführen. Rausführen, um dich für sich zu gewinnen. Nicht einfach nur befreien, sondern um dich zu heiligen, um dich für ihn zu separieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, er will dich befreien aus der Knechtschaft und aus deinem Versagen. Knechtschaft bedeutet, das waren Sklaven, die haben ihr ganzes Leben lang gelernt, wie Sklaven zu denken. Und als sie dann plötzlich frei sind, sind sie in ihrem Kopf immer noch Sklaven. Du brauchst auch die innere Befreiung, du brauchst die neue Identität, die musst du erstmal dir aneignen. Das dritte, ich will dich erlösen. Erlösen vom falschen Drehbuch deines Lebens. Und das vierte ist, ich will dich hineinstellen, ich will dich annehmen in die Familie, ich will dich mit allen anderen Erlösten zu einer Gottesfamilie machen. Und das sind großartige Aussagen und ich möchte mit dem ersten heute beginnen. Also der Kelch der Rausführung oder der Aussonderung. Legen wir mal diese Folie auf. Also der Kelch der Herausführung, der Aussonderung. Das ist das, was wir uns jetzt anschauen wollen. Und noch eine Folie. Noch eine Folie. Jetzt, sehr gut. Herausgerufen. Das ist der erste Punkt. Also die Verheißung ist, ich bringe dich hier raus. Das klingt schon mal sehr gut. Ich hole dich hier raus. Aber ich möchte es noch mal sagen, es geht nicht nur um Herausrufen, sondern es geht um Heiligen. Eigentlich steht hier, das ist der Kelch der Heiligung. Es ist viel mehr als nur der Befreiung. Was bedeutet Heiligung? Ich will euch mal kurz ein paar Beispiele erklären. Also als Febe und ich geheiratet haben, vor über 30 Jahren, da haben wir uns, das war damals so irgendwie so ein Klassiker, wir haben uns ein Porzellanservice gewünscht. Ja, von Villeroy und Boch, also so richtig gute Ware, gute Qualität, 12 Stück, also ein größeres Service, damit wir unsere Gäste, wenn die mal zu uns kommen, auch ordentlich bewirten können, also richtig gutes Geschirr. Das kommt immer nur am Sonntag auf den Tisch, ne? Habt ihr auch sowas zu Hause? Habt ihr auch, ne? Hast du auch sowas geschenkt gekriegt zur Hochzeit? Wer hat das selber gekauft? Das ist auch okay, ja? Wir haben es alle geschenkt gekriegt, da haben die alle zusammengelegt, da gab es dann so einen Tisch und so. Und naja, ich sage euch eins, dieses Porzellanservice, das haben wir heute noch und es sind fast alle Bestandteile noch heil. Nicht alle, aber fast alle. Warum? Weil wir sie immer schön auf die Seite gelegt haben, ausgesondert für besondere Zwecke. In den 30 Jahren haben wir bestimmt schon 5, 6 andere Service gehabt. Da fällt immer mal was runter und so und da passt man auch nicht so genau auf. Aber wenn das gute Geschirr kommt, dann... Das ist ausgesondert, das ist was Besonderes. Und das ist so der Gedanke, der hier mitschwingt. Das ist nicht einfach nur, hey, jetzt haben wir ein Porzellan, sondern jetzt haben wir was Besonderes. Das ist ausgesondert, das ist für einen besonderen Zweck gedacht. Und so ist es auch mit unserer Erlösung. Rausgerufen und geweiht. Das ist übrigens auch der Begriff für Kirche im Neuen Testament. Der griechische Begriff für Kirche, wie wir ihn in der Bibel finden, heißt Ekklesia, also Ek heißt raus und Klesias gerufen, die Herausgerufenen. Aber die werden nicht einfach nur herausgerufen, sondern die werden auch hineingestellt in eine Bürgerversammlung. Die Ekklesia ist die griechische Bürgerversammlung, wo man ein Stimmrecht hat. Also es ist nicht einfach nur, jetzt bist du frei, sondern du bist gleichzeitig auch Bürger einer neuen Welt. Und dieser Doppelsinn, den müssen wir versuchen zu begreifen, um zu verstehen, um was es hier eigentlich geht. Ich will mal ein anderes Beispiel versuchen, ja, um euch das deutlich zu machen. Stell dir mal vor, ich richte mich jetzt mal an die Männer. Ich habe bei der Predigtvorbereitung gemerkt, hier, typisch Mann, ja, die Beispiele, ey, also vergebt mir, ja. Aber so sind wir alle irgendwie so, jeder hat seine eigene Berufung, ja. Also ich stelle mir vor, ich bin ein junger Mann und ich bin noch nicht verheiratet und ich treffe dann Düsseldorf-Altstadt, sehe ich wie so 4 wilde Jungs da, so eine Frau da anmachen, eine junge Frau, die sieht gut aus und so. Und ich denke mir, da muss noch irgendwas passieren, die schubsen sie da rum und so, das geht gar nicht, ja. Und in mir steigt ein Heldenmut auf, würde bei dir auch passieren, oder? Also mal gucken hier, irgendjemand mit Heldenmut? Ich hoffe doch, ja, ein bisschen Zivilcourage kann nicht schaden. Ja, es sind 4, okay, aber ich bin jetzt mal ganz mutig, ich heiße ja auch Bernhard. Ne? Bernhard, der harte Bär, ne? Also nein, der starke Bär heißt es eigentlich. Also ich gehe da hin und sage, hey, lass die junge Frau hier in Ruhe, hau ab hier, sonst gibt's Ärger, ja. Und ich schaff's tatsächlich, sie für einen Augenblick abzulenken, schnappe die junge Frau, ich nehme jetzt mal hier die Julia als Beispiel, und schnell, komm mit, wir müssen uns verstecken, die kommen sonst wieder. Und hauen wir ab und gehen da irgendwie unter die Brücke, damit die erstmal weg sind, ne? Rheinbrücke, irgendwo da zu Versteck. Jetzt ist sie erstmal natürlich super dankbar. Oh, danke, dass du mich gerettet hast. Sie ist befreit, super. Sie ist dankbar, dass ich sie gerettet habe. Aber wenn es jetzt der Matze gewesen wäre, wäre sie nicht nur dankbar für die Befreiung, sondern sie würde sagen, oh Matze, ich wusste schon immer, dass du ein geiler Typ bist. Hey, das ist toll, dass du mich befreit hast hier. Und schon ist das viel mehr als nur befreit sein. Es entsteht eine Love Story. Es entsteht eine Beziehung. Und diese Befreiung ist natürlich wunderbarer Startpunkt. Wenn du so deine Frau gewinnst, also besser kann es nicht gehen. Ja? Einige haben noch Chancen, also das wäre nicht so schlecht. Also das ist die Idee. Nicht nur jemand befreien, sondern jemand für sich gewinnen, dass sie meine Frau wird. Das ist was völlig anderes. Gebt ihr mir recht? Das steckt also so viel mehr drin. Darum geht es eigentlich. Gott befreit uns, um uns für sich zu gewinnen, um uns mit uns zu vermählen. Das ist was völlig anderes, ist so viel mehr. Jetzt kann aber Folgendes passieren. Und das passiert ja auch bei den Ägyptern, bei den Israeliten. Jetzt stell dir mal vor, es würde bei der Befreiung nicht auch zu einer Liebesbeziehung kommen. dann könnte die Sache ganz schön übel ausgehen. Wir sind alle jetzt nochmal unter der Rheinbrücke. Ich stehe alle mit Julia unter der Rheinbrücke, halte sie bei der Hand fest und es dauert und dauert 10 Minuten, 20 Minuten. Da oben laufen die Jungs immer noch rum und wir stehen da schon im Wasser im Morast. Es wird ungemütlich, es ist kalt, der Wind weht und irgendwann mal sagt die Julia, sag mal, was soll das hier eigentlich? Mir geht's bei dir schlechter als bei den vier Jungs da oben. Ich habe schon blaue Füße. Du kannst mich mal, ja, ich gehe zurück. Deine Befreiungsaktion ist ja schön und gut, aber es ist schlechter als vorher. Könnt ihr mir folgen? Sowas kann passieren, ja. Und das passiert auch, und ich lese euch mal den Text dazu, das passiert ganz, 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 ganz schnell, nachdem sie gerettet worden sind. Da kommt der Pharao, der hat sich anders überlegt, will sie wieder catchen. Und jetzt kriegen die riesig Angst, weil sie denken, wow, wenn der kommt, dann kann es echt übel werden. Als der Pharao sich näherte mit seinen Soldaten, da erschraken die Israeliten sehr und sagten zu Mose, was hast du uns da angetan? Uns aus Ägypten herauszuführen, haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe. Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben, denn es ist für uns besser, als Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Das ist eine schöne Dankbarkeit, oder? Mose setzt sein Leben aufs Spiel, führt sie raus aus der Sklaverei und kaum wird's brenzlig, sagen sie, haben wir es dir nicht gleich gesagt, wir wollen ja gar nicht frei sein. Das stimmt natürlich nicht. Sie haben ja zu Gott geschrien, hilf uns, hol uns hier raus. Aber als es dann nicht so angenehm und nicht so bequem war mit der Freiheit, dann lieber wieder zurück in die Sklaverei. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte durch. Ich habe nachher noch einen anderen Text. Die sind zwar befreit, aber sie sind nicht verliebt. Die sind befreit, aber sie sind nicht ausgesondert für Gott. Sie haben Danke gesagt, als jemand sie aus der Sklaverei holte. Aber sie haben widerstanden, als es darum ging, den ganzen Weg zu gehen. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Herausgerufen bedeutet, dass wir von Christus in ein anderes Leben hineingestellt werden. Und dieses andere Leben ist anders, logischerweise. Das steckt schon im Begriff drin. Und viele Christen beschweren sich über die Grenzen des Glaubens. Kennt ihr bestimmt auch so Leute, die sagen, ja, darf man das als Christ noch? Wo ist die Grenze? Wie viel Freiheit habe ich noch? Und darf ich das noch? Und darf ich das noch? Und wenn nicht, ist mir das alles zu eng. Und überhaupt, das Christentum ist so konservativ und so stickig und boah, macht keinen Spaß. Wenn du nur befreit bist, ohne verliebt zu sein, kommen solche Klagen sehr schnell. Du arbeitest dich an den Grenzen des Glaubens ab, anstatt dich an den Chancen zu freuen. Und das ist ein großes Problem und das finden wir hier in dieser Geschichte auch. Ich lese euch noch einen Text, 4. Mose, Kapitel 11. Also es ist schon eine Zeit vergangen, wo man denkt, naja, jetzt langsam sollten wir es begriffen haben, aber so kaum kommt die nächste Krise, wieder dieser alte Modus. Was sagen sie hier? Oh Mose, warum hast du uns rausgeführt? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Gurken, an die Melonen und an den Lauch und die Zwiebel und den Knoblauch. Jetzt essen wir schon die ganze Zeit dieses blöde Manna, wir haben keinen Bock mehr drauf. Wir wollen unseren Knoblauch zurück. Freunde, ihr seid befreit worden. Checkt ihr es nicht? Befreit, aber nicht verliebt. Befreit, aber nicht ausgesondert. Das ist der erste Punkt, der so wichtig ist. Der erste Kelch fragt nach meinem Herz. Gott will mich rausholen, aber er will mich auch gewinnen. Es kann auch Folgendes passieren. Um mal bei dem Beispiel mit der jungen Frau zu bleiben. Ich lasse jetzt mal die Julia in Ruhe, ja? Sonst kriege ich noch Ärger mit dem Matze. Aber stellt euch mal vor, du befreist eine junge Frau. You are falling in love, ja, es kommt zur Ehe, es ist großartig und du hast einen tollen Start und dann kommt eine Krise, irgendwie läuft nicht so gut und dann denkt die Frau, ach, mit dem Karl-Heinz war es eigentlich besser als mit dem Bernhard. Wer ist Karl-Heinz? Das ist ihr erster Freund, ja, mit dem sie eine Zeit lang zusammen gewesen ist. Er hat auch tolle Erlebnisse, ist auseinandergegangen. Jetzt ist sie in der neuen Beziehung und kaum geht die neue Beziehung mal gerade nicht so gut, denkt sie, ach, die alte war vielleicht besser. Und sowas kommt häufiger vor in Beziehungen, vor allem, wenn du schon mehrere Beziehungen hattest. Deswegen sind wir als Kirche immer der große Partner an deiner Seite. Wir rufen dir zu, nicht so schnell. Es ist gut, wenn man Leute kennenlernt, wenn man sich verliebt, aber geh nicht bis zum Äußersten. Warte noch mit den entscheidenden Dingen, bis ihr wirklich verheiratet seid. Weil wenn nicht, ist das wie ein Schatten, der dich irgendwann einholen kann. Und dann bist du mitten in der Ehe drin und da denkst du, ach, eigentlich war es mit der anderen besser. Könnt ihr mir folgen? Und das ist das Problem, um das es hier geht. Der erste Kelch fragt nach meinem Ja. Er fragt nicht nur nach meiner Befreiung, er fragt nach meinem Ja. Ich möchte mit dir gehen. Herausgerufen also. Und das bedeutet, damit das funktioniert, damit ich die Vergangenheit wirklich loswerde und loslasse, auch innerlich, braucht es ein paar wesentliche Schritte, wo ich mein altes Leben wirklich hinter mir lasse. Das ist jetzt sehr wichtig. Als ich mit 19 zum Glauben gekommen bin, war ich ziemlich radikal unterwegs. Das lag daran, weil die anderen waren auch radikal unterwegs. Ich habe mir das einfach abgeguckt. Ich habe meinen Fernseher rausgeschmissen, ich habe meine Bücher verbrannt, ich habe meine Schallplatten habe ich alle weggegeben. Die konnte ich nicht wegschmeißen, das hat mir irgendwie wehgetan, habe ich irgendeinem Freund geschenkt. Und noch viele andere, da meine Indianerpfeife, alles weg. Aufgehört zu rauchen. Und jetzt könnte man sagen, ey, Mann, das ist ja zu radikal, was soll das? Warum habe ich das gemacht? Weil ich gemerkt habe, wenn ich diese Dinge weiter praktiziert habe oder mich damit beschäftigt habe oder diese Musik gehört habe, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann kamen diese alten Bilder wieder hoch. Dann sah ich mich plötzlich auf irgendeiner Party da mit meinen Kumpels und dachte mir, oh, das war eigentlich ganz schön gut. Und hier in der Bibelstunde ist ganz schön langweilig. Das kann schnell passieren, vor allem, wenn der Bibellehrer ein ziemlich langweiliger Typ ist. Ne? Da wird's trocken. Und du musst also eine Entscheidung treffen, dein altes Leben hinter dir zu lassen. Du musst nicht alles wegschmeißen, wie ich es gemacht habe. Aber du brauchst den Cut. Du brauchst diese innere Entscheidung, das alte Ägypten liegt hinter mir. Ich will nicht mehr zurück in mein altes Leben. Ich will nicht immer an die Grenzen denken, die das neue Leben bringt. Ich will an die Chancen denken. Ich habe mich verliebt in Jesus. Und ihm vertraue ich, dass es gut wird. Und deswegen kann ich auch durch eine Durststrecke durchgehen, weil ich mein altes Leben hinter mir gelassen habe. Und ein letzter Text zu diesem Punkt, den finden wir in Römer Kapitel 12. Der ist so wichtig. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer völlig neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist der Punkt, das Alte wirklich hinter mir lassen. Und weißt du, vielleicht ist deine fehlende Freude im Glauben deswegen vorhanden, weil du diesen Cut nicht richtig gemacht hast. Ja, Befreiung ist cool. Es ist schön, gute Lieder zu singen. Es ist schön, in einer guten Gemeinde zu sein. Aber das trägt nicht auf Dauer. Es braucht eine Beziehung des Herzens. Gott befreit dich, um dich für sich zu gewinnen. Er braucht dein Ja. Und er will dein Ja. Er will dein Herz. Das ist der erste Kelch. Und ich trinke noch einen Schluck, weil das ist ein richtig guter Punkt, finde ich. Aber der zweite Punkt. Rausgerufen. Reingerufen. Ich habe es ja schon angedeutet. Rausgerufen bedeutet Freiheit. Reinberufen bedeutet jetzt ein neuer Lebensstil. Neue Optionen. Was ist denn da? Was kann ich erwarten? Aus was dich Gott rausruft, das ist ganz unterschiedlich. Manche haben ein total bürgerliches Leben und äußerlich merkt man keinen großen Unterschied. Andere sind völlig daneben und haben ein ganz wildes Leben. Und wenn die sich verändern, dann merkt man das. Aber es ist nicht so entscheidend, woher du kommst, sondern es ist entscheidend, wohin du gehst. Das ist viel, viel wichtiger. Deswegen rausholen ist das eine, reingehen ist das andere. raus aus Ägypten, jeder hat seine Geschichte. Aber das Ziel ist für alle gleich. Denn raus aus Ägypten bedeutet auch rein in das verheißene Land. Und was fließt dort im verheißenen Land? Milch und Honig, ne? Nicht Bier und Brezen, würde man in Bayern sagen, sondern Milch und Honig. Das klingt schon mal gut. Milch und Honig ist ein Land der Sättigung, der Fülle, der Begeisterung, des Jubels. Da will Gott dich reinführen. Und alles fängt, wo sei denn hier, mit dem Ring an, mit der Entscheidung ja. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Das ist es. Sag dir mal kurz einen Satz, den ich sehr gut finde. Es gibt zwei entscheidende Tage in deinem Leben. Der erste ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Und der zweite ist der Tag, an dem du entdecktest, wozu du geboren wurdest. Das sind die zwei entscheidenden Tage. Tag deiner Geburt, der Tag, an dem du verstehst, wozu du geboren wurdest. Als du verstanden hast, dass du eine Bestimmung und eine Berufung hast, dass Gott was geplant hat mit dir, dann fängt dein Leben noch mal ganz anders an zu blühen. Und wann erfahre ich das? Gleich am Anfang? Nicht immer gleich am Anfang. Als die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten, waren sie noch nicht sofort im verheißenen Land. Da musste man ein Stück des Weges gehen. Und es kann gut sein, dass du als Christ schon unterwegs bist. Du folgst Jesus schon, ist alles eigentlich so okay. Aber du denkst dir, Mann, ey, die reden alle von Berufung und so und was sie da alles gehört haben und erlebt haben. Ich bin einfach nur so ein Normal One, ja, so ein ganz normaler Christ. Und ja, das ist okay, aber so der richtige Kick, die richtige Erleuchtung, das ist es, das hast du noch nicht gehabt. Ist es denn für jeden verheißen? Ich würde sagen, ja, es ist für jeden verheißen. Das ist so wichtig. Ausgesondert sein bedeutet, nicht einfach nur eine Tätigkeit zu haben, sondern meine Bestimmung zu entdecken und zu begreifen, dass ich für einen besonderen Zweck geschaffen worden bin. Bei mir war das so, als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich ein paar Wochen, ein paar Monate dabei, dann kam eine Taufe. Und als ich da im Wasser stehe, hat mir der Pastor mich getauft und hat eine Prophetie gehabt im Taufwasser. Und hat gesagt, Bernhard, du sollst einmal das Evangelium verkündigen, du sollst missionieren, du sollst andere Menschen zu Jesus führen. Und ich dachte, hallo, eigentlich wollte ich mich bloß taufen lassen. Was? Jetzt habe ich plötzlich so einen Auftrag am Hals, ja? Habe ich nicht gedacht, ja, aber irgendwie dachte ich mir, wow, das klingt gut. Gott hat offensichtlich einen Plan mit mir. Ich bin nicht einfach nur Christ, der will was machen mit mir. Und an dieser Schnur habe ich mich irgendwie so festgehalten und es hat sich immer weiter entfaltet. Das ging eine Weile und plötzlich gingen so verschiedene Türen auf und ich bin immer weiter reingegangen in diese Berufung. Und heute stehe ich so fast am Ende meines Lebens, hätte ich fast gesagt, ja, noch nicht ganz. Stehe ich heute hier bei euch und vor euch und kann sagen, wow, war das eine spannende Tour, Mensch. Seit 40 Jahren mit Jesus unterwegs. Was für ein spannendes Leben. Ich würde nie ein anderes Leben führen wollen oder geführt haben wollen. Es ist einfach großartig, mit Jesus unterwegs zu sein und immer zu entdecken, dass er für mich was hat, dass er eine Aufgabe hat für mich, dass er einen Plan hat. Und es gibt nichts Besseres, als in Gottes Bestimmung unterwegs zu sein. Das erfüllt dich ganz tief. Die Taufe ist ein Bund mit Gott. Es ist das Ende des alten Lebens. Aber ich hoffe, ihr habt auch verstanden, dass es der Beginn eines neuen Lebens ist. Und dieses neue Leben ist von Bestimmung erfüllt, ist von Berufung erfüllt. Und ich möchte dir heute Folgendes sagen. Es geht nicht nur um Tätigkeiten, dass wir alle berufen sind, eine Bestimmung haben. Das habt ihr schon x-mal gehört. Wenn noch nicht, dann komm heute in Alpha-Kurs, dann hörst du es heute zum ersten Mal. Alpha-Kurs, Next Steps natürlich, ja. Es geht nicht nur um Tätigkeiten. Lass uns mal kurz drüber nachdenken. Gott sondert sich ein Volk aus, nicht nur einzelne, ein Volk, als Demonstration für die ganze Welt, wie gut es ist, wenn ein Einzelner, aber auch eine ganze Gesellschaft sich auf die Grundlagen vom Wort Gottes stellen. Das ist das Ziel von der Berufung. Warum hat Gott ein Volk ausgesondert? Na, weil er ein Demonstrationsobjekt braucht. Und allen Menschen auf der ganzen Welt sagen kann, so kann es auch in deinem Leben sein. Schau mal auf diesen Menschen. Schau mal auf dieses Volk. Da kannst du Hoffnung bekommen. So kann es in deinem Leben auch sein. Und das ist die eigentliche Bestimmung des Lebens. Nicht die Tätigkeit, sondern dass du ein gesegneter, geisterfüllter Mensch bist, der eine Ausstrahlungskraft hat, wo Leute sich umdrehen und sagen, hey, was ist mit dir los? Was ist dein Geheimnis? Und ich möchte dir sagen, das ist das, was Gott für dich vorbereitet hat. Die älteste Schwester ist mein größter Fan. Preis dem Herrn. Vielen Dank dafür. Ja, Gott möchte dich zu einem Beispiel setzen in deinem Umfeld. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Egal, wo Gott dich hingestellt hat. Gott hat mit dir vor, dein Umfeld zu erleuchten. Da soll etwas ausgehen von dir. Eine Sicherheit, eine Freude, eine Geborgenheit, ein Friede, die andere Menschen nicht haben. Das ist das eigentlich, der eigentliche Zweck deiner Berufung ist nicht, dass du ganz viel redest und ganz viel tust, sondern dass du ganz viel strahlst. Dass dein Leben einen Unterschied macht. Und da, wo Gott dich hingesetzt hat, da, wo ein Mann Gottes hingesetzt ist, eine Frau Gottes hingesetzt ist, da kann dein ganzes Umfeld verändert werden. Weil Gott mit deinem Leben Menschen was zeigen möchte. Das heißt nicht, dass unser Leben immer gut sein muss, dass es keine Probleme gibt, sondern gerade auch in den Schwierigkeiten wird deutlich, wie geht er damit um? Wie geht er da durch? Wie managt er das? Und das sind die großen Chancen deines Lebens, wo du einen Unterschied machen kannst. Das ist der eigentliche Sinn und Zweck. Rausgerufen, reingerufen. Er möchte dich erfüllen. Noch ein Text dazu aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Denkt doch einmal zurück. Wie stand es denn früher um euch? Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Zusammen mit Jesus Christus hat uns Gott vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Was für eine Aussage. Schon jetzt hat Gott dir einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Sicher bedeutet das in erster Linie, dass wir einmal beim Herrn sein werden. Aber dieses schon jetzt zeugt an, dass der Himmel bereits jetzt in dir ist und der Himmel sichtbar werden soll für andere. Und meine Frage ist, was ist dein Platz in der himmlischen Welt? Was ist dein Platz in Gottes großem Plan? Denk doch darüber einmal nach. Das ist keine statische Angelegenheit. Dein Platz ist nicht einfach ein Sitzplatz, wo du einfach nur so rumsitzt. Sondern dein Platz bedeutet, du hast einen Stand, du hast eine Berufung, du hast eine Bestimmung, du hast eine Identität. Das ist mein Platz. Platz heißt nicht hinsetzen, sondern Identität. Und das ist das, was Gott dir gegeben hat. Schon jetzt einen Platz im Himmel. Und das soll deutlich werden durch dich. Darum geht's. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich sehr bewegt hat und die ein bisschen zeigt, welche Gefühle da so hochkommen können, wenn wir plötzlich herausfinden, dass Gott mich in was Neues reinführt. Das gilt nicht nur für die erste Entscheidung für Christus, sondern es gilt für unser ganzes Leben. Gott möchte dich jeden Tag einen Schritt weiterführen. Er möchte dich in neue Räume reinführen, in neue Umfelder stellen. Und es ist immer das Gleiche. Du sollst einen Unterschied machen. Und die Geschichte von dieser Frau hat mich sehr bewegt. Floyd McClung, einer der Leiter von Jugend einer Mission, hat sie mal vor vielen Jahren erzählt. Der Typ war wirklich crazy. Der ist mit einer vier- oder fünfköpfigen Familie nach Amsterdam ins Rotlichtviertel gezogen. Weil da gehst du nicht freiwillig hin, wenn du kleine Kinder hast. Hat er aber gemacht. Die sind alle da aufgewachsen. Ich glaube, 4 Kinder hat er gehabt. 20 Jahre ist er dort gewesen und hat sich um Prostituierte, um Dealer und solche Leute gekümmert. Das ist schon eine außergewöhnliche Berufung, findet ihr nicht? Aber ich kann euch eins versprechen. Er mit seinem Team, die haben einen Unterschied gemacht in diesem Viertel. Könnt ihr das glauben? Die haben gewusst, wir haben einen Platz im Himmel. Wir haben einen festen Stand in einer anderen Welt. Und das zeigen wir jetzt auch. Und das leben wir jetzt auch. Und so haben sie eine von diesen Frauen eingeladen, mit dem Team dafür gebetet, Woche für Woche. Und nach 3 Jahren Gebet für eine konkrete Frau einer von diesen Prostituierten, ist es einer Mitarbeiterin endlich gelungen, sie einzuladen. Und sie hat gesagt, ja, ich komme in euer christliches Café. Und die hat sich so gefreut, hat gesagt, die kommt. Nach 3 Jahren, ich bin schon so lange dran, jetzt kommt sie. Lasst uns den Tisch decken, lasst uns den Kuchen backen, bisschen schöne Musik im Hintergrund. Also, Dankeschön, fantastisch, ja. Antizipiert, großartig, großen Applaus hier. Die haben also das ganze Café vorbereitet. Es riecht gut, eine weiße Tischdecke, Kaffee, nette Leute. Jetzt kommt sie mit ihrer Freundin und es steht an der Tür und will mit ihr reingehen. Die Freundin steht dort, die lächelnden Gesichter, die schöne Musik, die weißen Tischdecken. Und sie dreht sich um und läuft weg. Und die Freundin ist ganz entsetzt und läuft hinterher. Hey, warum läufst du weg? Ich habe 3 Jahre für dich gebetet. Bleib doch bitte, ja. Ich kann da nicht reingehen, sagt sie. Es ist alles so sauber. Alles so anders. Das ist doch nicht meine Welt. Ja, aber dafür haben wir doch das alles gemacht. Du bist doch eingeladen in eine andere Welt. Eine schöne Welt, eine reine Welt, eine saubere Welt. Ach, bitte komm doch mit. Und irgendwie hat sie es geschafft, sie zu überreden. Die ist also mitgekommen, hat sich reingesetzt an den schönen Tisch mit dem weiß gedeckten, mit der weißen Tischdecke und dem Kaffee. Und dann fing sie an zu weinen und zu weinen. Und dann kam sie wieder und wieder. Es ging eine ganze Weile. Irgendwann hat sie Zutrauen bekommen zu Jesus und auch zu dieser Kirche da. Dann hat sie gesagt, ich habe noch einen Wunsch. Vielleicht könnt ihr dafür beten. Als ich 16 war oder 17, bin ich schwanger gewesen. Und ich habe ein Kind auf die Welt gebracht. Und es wurde sofort zur Adoption freigegeben. Dann ist mein Leben in eine ganz andere Richtung abgerutscht. Ich habe das Kind nie wieder gesehen. Könnten wir nicht dafür beten, dass ich das Kind wieder finde? Das müsste jetzt so 17, 18 Jahre alt sein. Können wir dafür nicht beten? Und dann haben die gebetet und Freudberg lang mit seinem Team, die sind dann zum Einwohnermeldeamt gegangen, haben gefragt, hast du vor 16, vor 17 Jahren so ein Findelkind und so? Ist da irgendwie, nee, wir dürfen keine Auskunft geben, Datenschutz, schwierig. Aber irgendwie haben die es doch geschafft und haben tatsächlich eine Adresse rausgekriegt und haben dann nachgeforscht, auch bei den Eltern, bei den Adoptionseltern. Und die haben zugestimmt, ja, das ist der Junge von dieser Frau. Und eines Tages war es soweit. Der junge Mann, es war ein junger Mann, kommt nach Amsterdam. Die sitzen im christlichen Café. Da sitzt die Frau am weißen Tisch und ihr Junge kommt rein. Die sehen die zum ersten Mal. Könnt ihr euch diese Stunde vorstellen, die sich um den Hals gefallen sind? Da sind viele Tränen geflossen. Jesus ruft dich nicht nur raus, sondern er ruft dich auch rein in ein neues Leben. Und in diesem neuen Leben können so viele unglaubliche Dinge passieren. Deswegen schau nicht immer nur auf die Grenzen, die das Leben mit Christus mit sich bringt. Schau auf die Chancen. Wenn du verliebt bist in Christus, dann öffnen sich so viele Türen und du gehst gerne in den Weg mit ihm. Und es geht immer weiter. Gott führt dich raus und er führt dich rein. Und ich möchte dich so herzlich einladen heute, beides zu machen. Mutig zu sein, wie diese Prostituierte. Für sie war es wirklich schwierig, in diesen neuen Raum reinzugehen, weil das so fremd war. Und weißt du, Gott hat Dinge für dich vorbereitet, die fühlen sich fremd an. Das kann ein neuer Auftrag sein, das kann eine neue Bestimmung sein, ein neuer Dienst sein, eine Begegnung mit Menschen. Gott hat was vor mit dir, das Leben mit Gott ist spannend. Und manchmal haben wir Angst davor, ich kann da nicht reingehen, das ist so neu. Geh rein in Jesu Namen und lass dich von ihm gebrauchen, denn du hast schon einen Platz im Himmel. Du hast schon einen Platz im Himmel und der soll auf der Erde